Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier zu sein und ich freue mich, dass wir heute auch Fortsetzung machen können im ersten Petrusbrief, in dem Text, den wir gelesen haben. Es ist ein Text geschrieben an Christen, die in der verstreuten Welt, das steht in den ersten Versen, die in Kleinasien zerstreut waren, in der Fremde, an verschiedenen Orten. Christen, die in schwierigen Umständen leben, wo es nicht einfach war. Und trotzdem erinnert sie Petrus daran, an all das Gute, das Gott ihnen auch für sie getan hat und was er ihnen ermöglicht hat. In den ersten Versen haben wir gelesen, wie dass wir aus der Barmherzigkeit Gottes heraus wiedergeboren sind zu einem neuen Leben, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass wir durch Jesu Auferstehung von den Toten, durch ihn wirklich auch ewiges Leben haben und dass wir auch ein ewiges Erbe, unverwelkliches Erbe haben werden. Wir haben all diese Privilegien, all diese Vorzüge, die Gott, die Jesus uns erworben hat, was er ermöglicht hat für uns. Und dieser Text, den wir zusammen gelesen haben, der ist ja adressiert an Christen. Also an Nichtchristen wird dieser Text ja gar nicht erwähnt, weil von ihnen würde man das gar nicht erwarten, ein geheiligtes Leben. Und selbst für uns Christen merken wir, wenn wir diese Maßstäbe, was wir gelesen haben, aus eigener Kraft erfüllen sollten, merken wir, dass das nicht möglich ist. Und wir haben ja verschiedene Lieder und auch die Andacht von dem Axel Kühner gehört. Das spricht auch etwas, dieses neue Leben, das Jesus schon uns ermöglicht hat. Aber wenn wir in unser Leben schauen, dass das noch nicht die volle Realität ist, wenn wir ganz ehrlich sind, dass auch wir Christen noch Schwierigkeiten haben mit dem einen oder anderen und dass wir noch nicht vollkommen sind und deswegen immer noch im Prozess des Wachstums sind, wo wir noch wachsen, wo wir noch dazulernen. Wir sind nicht fertig, wir werden nie fertig sein bis zum Ende unseres Lebens, wie Paulus sogar gesagt hat, zu den Philippern ganz am Ende seines Lebens, also ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht vollkommen. Und wer hat mehr gearbeitet für das Reich Gottes denn er? Aber wir wissen, dass wir aus Gnade heraus errettet sind und wir kommen ja gerade von Pfingsten her und merken, das haben uns daran erinnert, wo Jesus von dieser Erde weggegangen ist, nach seinem Tod und seiner Auferstehung und der Himmelfahrt, dass der Heilige Geist zu uns gekommen ist, in unserem Leben, ins Leben von jedem Christen, der dieses Leben, das wir auch, von dem wir jetzt gelesen haben, ermöglicht und diese Kraft gibt, uns in der Stellung, also die Christen sind ja Kinder Gottes und sind schon Heilige. Paulus schreibt das immer wieder am Anfang der Briefe, dass wir schon Heilige sind. Der Stellung nach sind wir schon Heilige, aber wenn wir merken, in unser Leben schauen, wenn ich in mein Leben schaue, merke ich, heilig ist ein bisschen übertrieben, aber wir sind der Stellung nach schon Heilige und jetzt soll sich dieses Leben, dieses Heilige auswirken, es soll weiter wachsen, ausreifen. Es soll Früchte tragen. Und das haben wir gelesen. Daran erinnert Petrus seine Geschwister. Und darum schreibt er, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Darum umgürtet eure Lenden. Also im Orient hat man immer wieder lange Kleider, mit denen man, wenn man dann arbeiten will oder schnell laufen muss, dann hat man praktisch dieses Oberkleid hochgezogen und dann den Zipfel des Gewandes unter den Gurt geschnallt, um dann die Beine frei zu haben und laufen zu können. Und das ist dieses Bild, das Petrus gebraucht. wir sollen nicht umgürtet, unsere Lenden sollen umgürtet sein. Wir sollen frei sein für den Kampf, also andererseits für den Kampf oder für die Arbeit. Und das soll geschehen. Und dann sagt er auch, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Also wir leben aus Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und er hat es uns erworben. Wir leben aus der Gnade, jeden einzelnen Schritt. Aus uns selber können wir es nicht schaffen. Aber er sagt auch ganz, ganz nüchtern, sagt er, seid nüchtern. Also das heißt, wir sollen nicht schwärmerisch sein. Wir sollen nicht, unser Leben soll nicht ein Schweben auf einer Welle der Begeisterung. Und wir merken, dass dann, wenn der Alltag einzieht, dass diese Begeisterung sehr, sehr schnell Flügel nimmt und weg ist. Und was ist dann? Petrus erinnert uns daran, wir sollen nüchtern sein. Es soll nicht so sein, dass unsere Gefühle die Lokomotive unseres Lebens sind und dann der Wagen, der Zug dann in diese Richtung geht, sondern wir sollen diese Wahrheiten für gegeben betrachten und dann werden die Gefühle dem dann folgen, anschließend, aber nicht umgekehrt. Wir wissen, dass, ja, man kann also begeistert sein, aber wir wissen, dass im entscheidenden Moment das nicht durchträgt, das nicht trägt und weiterhilft. Deswegen sagt Petrus immer wieder, seid nüchtern. Natürlich gibt es schöne Gemeinschaft, wunderbare Erlebnisse, die man haben kann, aber wir merken, dass wenn es hart auf hart geht, wenn Krankheit kommt, wenn Tod kommt, wenn Schwierigkeiten kommen in unserem Leben, dann muss uns etwas anderes tragen. Wir merken dann, und das geschieht auch durch das Wort Gottes, dass wir lesen dürfen und dass wir erleben dürfen, dass es in uns Früchte trägt, dieser Same des Wortes Gottes. Also alles vergeht. Das ist eigentlich vorhergenommen, die letzten Verse. Alles vergeht, alles ist vergänglich, aber dieses Wort Gottes, es bleibt in Ewigkeit. Und dieses Wort Gottes will in unserem Leben Früchte tragen, will uns formen, will uns bestimmen, will uns ermutigen und mit Kraft segnen. Und das dürfen wir jeden Tag neu erfahren und erleben. Deswegen, wir müssen nicht aus uns selber gehorsam sein. Welches Kind kann denn das schon selber? Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, die in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch hier heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir merken das. Wenn wir in diese Welt schauen, dann sehen wir die Begierde, wie sie ihre Früchte ausreift, wie das da ist. Also, und das sind ja nicht nur die sexuellen Begierden, die uns Schwierigkeiten machen. Klar, es sind Geld, Sex, Macht, das sind so die drei großen Säulen, Pfeiler, die uns Schwierigkeiten machen in der Welt, aber selbst als Christen merken wir, dass wir nicht ganz davor gefeit sind, dass wir nicht unversuchlich sind, dass auch wir in einzelnen Bereichen Schwierigkeiten haben könnten und dass wir merken, dass dieses Leben in Heiligkeit erst bei uns wachstümlich ist und immer mehr Gestalt annehmen will und dass der Herr Jesus uns die Kraft dazu geben will. Es gibt auch noch andere, sind alle Arten von Begierden gemeint, auch die Rachsucht oder eben Machtsucht, wo man praktisch herrschen will über andere Menschen bestimmen will und auch vielleicht auch Esssucht. Also wenn Frust in unserem Leben, wenn wir Frustsituationen erleben, dass wir dann zum Kühlschrank gehen und dieses Bedürfnis nach dem stillen wollen. Aber es sind lauter Dinge, wir merken, wir könnten das jetzt ausfüllen, jeder für sich persönlich. Und da merken wir, ja, ich muss noch dazu lernen, ich bin noch nicht fertig. Aber der Heilige Geist, er ist in unserem Leben und will, dass das, was wir in der Stellung schon sind, auch Gestalt annimmt in unserem Leben zur Ehre Gottes. Weil es steht ja hier dann geschrieben, sondern der, wie der euch berufen hat, heiliger ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also Gott ist heilig und er kennt keine Sünde, deswegen offenbart sich über jede Sünde der Zorn Gottes. Und automatisch, er wirkt sich unmittelbar aus, er wird offenbar. In der Heiligkeit Gottes kann kein Mensch bestehen. Wo Jesaja Gott begegnet ist bei seiner Berufung, hat er gemerkt, ich bin unreiner Lippen, ein Mensch unreiner Lippen und lebe unter einem Volk von unreinen Menschen. Aber Gott kommt und berührt die Kohle mit seiner Zunge, mit dieser heißen Kohle und macht ihn rein. Aber wir merken, dass wir, wenn wir Gott offenbar, also Gott begegnen in seiner Heiligkeit, dass wir eigentlich tot umfallen, dass wir nicht in seiner Gegenwart bestehen und existieren können. Aber durch Jesus, durch seine Auferstehung am Kreuz, durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung, haben wir diesen Zugang zu Gott. Sind wir Geheiligte und haben wir alles, was wir benötigen, um dieses Leben auch leben zu können. Und diese Auferstehung Jesu, die ist eigentlich das Siegel drauf, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Also, dass Jesus nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern auferstanden ist. Und dass Gott, der Vater, dieses Opfer, das Opfer seines Sohnes am Kreuz angenommen hat. Und es steht ja geschrieben, also in Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist im Alten Testament, im Buch Levitikus, im dritten Buch Mose steht das geschrieben. Und wenn wir dort schauen, ist es direkt gebunden an die 10 Gebote, die dort auch ausgeführt werden. Also du sollst den Vater und deine Mutter ehren. Also es ist direkt gebunden an die 10 Gebote. Aber es steht auch geschrieben, und da ihr den als Vater geheiligt, wir haben ja auch in dem Vater unser gesagt, geheiligt werde dein Name. Praktisch, dass wir also Gott ansprechen und ihn anerkennen, dass wir ihm nicht begegnen in der Furcht, also in der Furcht Gottes meint, in der Ehrfurcht Gottes, in der Ehrfurcht vor Gott. Aber wir haben keine Angst vor Gott, wir brauchen keine Angst haben als seine Kinder, weil wir von ihm angenommen sind und ewiges Leben haben, dass wir seine Kinder sind und den Zugang zu ihm haben. Also es ist, diese Gottesfurcht ist nicht gemeint, dass wir jetzt Angst haben vor Gott, sondern eben praktisch Ehrfurcht haben von ihm und wissen, ja, Gott steht über allem und er ist höher als wir Menschen. Manche Menschen halten sich ja für das Zentrum des Orbits, um das sich alles dreht. Und sie seien das Zentrum des Wissens. Aber in Demut erkennen wir, dass Gott über allem steht. Und er wird ohne Ansehen der Person unbestechlich, hat Uwe gelesen. Unbestechlich ist der ist Gottes Urteil. Also es heißt ja so, manche sind, also alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Aber das ist nicht so in Gottes Augen, sondern vor ihm sind wir ohne Ansehen, stehen wir ohne Ansehen der Person vor ihm und er wird unser Werk richten. So führt euer Leben, solange ihr hier in der fremden Welt in Gottes Furcht. Aber Gott wird uns nicht richten, also weil wir als Christen der Stellung nach nicht ins Gericht kommen, aber er wird unser Leben beurteilen. Unser Leben wird offenbar werden. Es wird einem Test unterworfen. Also in 2. Korinther 5, Vers 10, da lesen wir, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, zu Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also jeder Mensch wird vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über das, was er getan hat. Und dann auch die andere Stelle in 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Das heißt nicht, dass wir in das Gericht kommen, also die Verdammung, sondern wir, also weil Jesus uns erlöst hat und wir seine Kinder sind, sind wir der Stellung, haben wir ewiges Leben. Aber dennoch ist es nicht unwichtig, wie wir leben. Es wird trotzdem eine Prüfung geben, ob unsere Werke, das, was wir getan haben, vor Gott bestehen. Und das ist dieses Preisgericht, das vor dem jeder Mensch auch offenbar werden muss, also erscheinen muss, und dann wird alles sichtbar werden. Aber das ist nicht eben praktisch, dass wir eine Angst haben vor Gott deswegen. Nein, es soll einfach unsere uns wird offenbar, wie dankbar wir sein können, dass Jesus uns ewiges Leben erworben hat, dass er uns vor diesem Gericht schützt, dass wir nicht in der ewigen Gottesferne leben müssen, sondern erlöst sind und seine Kinder sein dürfen. Und dann ist dieses Leben der Heiligkeit eine Frucht dessen. Und über allem steht ja praktisch am Anfang unserer Stelle, die wir gelesen haben, da steht darum, also weil wir ein ewiges Erbe haben, weil wir eine lebendige Hoffnung haben, darum leben wir unser Leben in Heiligkeit und sind wir angespornt. Es ist eine Frage der Motivation. Ich denke, das ist direkt verbunden miteinander. Also sonst wird dieses Leben zum Krampf. Aber das würde nicht weiterhelfen. Wir wissen es, wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es nicht aus uns selber, das zu leisten, das zu tun. Es geht auch gar nicht um Leistung. Aber es steht auch geschrieben in Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, also so wie ihr es übernommen habt von den vorherigen Generationen, also nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also jemand zahlt den Preis für unsere Sünde und das hat Jesus für uns getan. Er hat am Kreuz für unsere Sünde bezahlt. Und das Zahlungsmittel ist nicht nur Silber oder Gold, sondern es ist sein Blut. Er hat als einziger Mensch das Gesetz erfüllt und hat ein Leben vollkommen, wo selbst die Richter am Schluss sagen mussten, ich finde keine Sünde. Pilatus, vor allem vor denen Jesus dann stand, die mussten sagen, ich finde keine Schuld an ihm, unschuldig. Jeder musste es bekennen. Und er hat deswegen für uns diesen Preis bezahlt. Und das ist teurer wie Gold und Silber. Das ist mit das Wertvollste auf dieser Erde, das wir kennen. Aber er hat sein Blut für uns gegeben. Und deswegen ist er das Lamm Gottes. Also wie Johannes der Täufer es gesagt hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches trägt der Welt Sünde. Jesus trägt die Sünde der Welt. Und deswegen steht auch in der Offenbarung Vers 12 steht dann, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, höre ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Also das geschieht. Also Gott, das Lamm Gottes, Jesus wird angebetet werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, also ihm wird immer die Ehre gegeben werden für das, was er für uns getan hat. Das ist unermesslich. Seine Liebe zu uns, die gehabt hat zu uns. Und wir lesen ja später sogar noch, dass praktisch Gott dieses, Lamm ausersehen hat, vor Erschaffung der Welt, hat Gott schon Jesus auserwählt, um das Opfer zu sein für unsere Sünden. Das offenbart uns das Wort Gottes. Also wir wüssten das sonst ja nicht. Also nichts wissen wir, außer wenn Gott es uns offenbart, wenn er den Schleier wegnimmt und es uns sagt. Und man könnte jetzt denken, was hat Gott für ein Risiko aufgenommen? Hat er denn nicht gewusst, was, als er die Erde geschaffen hat, was geschieht dann nachher? Aber Gott ist nicht überrascht worden durch irgendwie, und es war auch kein Unfall oder kein Unglück, dass jetzt da die Sünde dann in die Welt gekommen ist. Aber Gott hat das alles vorausgesehen, weil wir wissen, dass Gott praktisch auf der Zeitschiene sein kann, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Gott weiß alles und übersieht alles. Und trotzdem hat er es getan. Trotzdem hat er uns Menschen getan, uns Menschen geschaffen und möchte, dass unser Leben ihm Ehre macht, dass wir ihm zur Ehre leben und dass ihm Preis und Ehre zukommt durch unser Leben, durch die Art, wie wir leben, durch, ja, das ist das Größte, was geschehen kann, dass unser Leben Früchte trägt zur Ehre Gottes. Und das tun wir nicht auch für uns selber, sondern aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Und wir wissen ja, er hat uns erlöst nach dem Gott, er hat uns erlöst von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Also wie man das übernommen hat, wir wissen von Soziologen und Pädagogen, wie wahnsinnig stark die Familienbande sind. Alles übernimmt man. Und es gibt ja auch den Spruch, wo man sagt, also Kinder kann man nicht erziehen, sie machen sowieso alles nach. Ja, genau. Und so ist es eigentlich, also mit uns, diese Traditionen, die wir jahrzehntelang praktiziert haben, merken, dass und die nicht zwangsläufig der Bibel entsprechen, die haben so eine starke Macht in unserem Leben, über unser Leben. Die bestimmen unser Denken, unsere Normen. Also eben, wie wir reagieren, was in einer Familie normal ist, dass man eben das dann so macht, aber das ist nicht zwangsläufig, dass es Gottes Wort entspricht und auch gut ist für uns Menschen. Und trotzdem wissen wir, dass dieser nichtige Wandel eine Macht hat über unser Leben. Und wenn wir in die Familienhistorie zurückschauen, in unsere eigene, dann merken wir auch Schwachstellen in unseren Familien. Da kann man von Vater oder Großvater, kann man das erkennen, was dort die Schwachstellen sind. Und da merkt man auch, hoppla, da muss ich auch vorsichtig sein. Da habe ich nämlich auch so den Hang dazu. Und wir wissen, dass selbst wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da kamen sie dann in die Wüste und da gab es dann kein Essen und kein Trinken. Da hat man gemurrt und geklagt und am Schluss gesagt, lass uns lieber wieder zurückkehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Also praktisch wieder zurück, aber wenn man sich das überlegt, was das bedeutet, zurück in die Sklaverei. Aber das möchte Gott nicht, dass wir zurückkehren in die Sklaverei unseres alten Lebens, in diesen nichtigen Wandel, sondern dass wir das Leben der Freiheit nehmen, das Leben der Reife. Dazu möchte Gott uns weiterführen und wachsen lassen, dass dieses Leben ausgestalten. Es ist eben kein Leben ohne Schwierigkeiten oder ohne Probleme, aber wir wissen, das ist der richtige Weg. Also es gibt keinen einfachen Weg, sondern es ist eben nicht so praktisch, alles ist, also du kommst zu Jesus und alles ist super, das Leben ist neu, praktisch komplett. Dann merken wir, also in meinem Leben ist es nicht so. Genau, manche Leute habe ich schon Zeugnisse gehört, ja, dann sind die Süchte abgefallen und was immer. Aber ich merke, in meinem Leben, da ist es eher wachstümlich. Und immer, wenn man denkt, jetzt hat man etwas im Griff oder so, merke ich, nimm dich ja in Nacht, sieh dich vor. Genau dann denkst du, du hast eine Situation im Griff, einen Tag geht es gut und am nächsten Tag geht es schief oder so. Und trotzdem dann immer wieder aus der Vergebung heraus zu leben Und zu wissen, Jesus ist bei mir, er hat bezahlt für diese Schuld auch und wir dürfen jeden Tag neu anfangen und mit ihm vorwärts gehen. Und dann wird dieses neue Leben in unserem Leben auch Gestalt annehmen zur Ehre Gottes. Und es ist ein Leben in Glaube und Hoffnung, eben nicht geführt durch unsere Gefühle, durch irgendetwas aus uns selber, sondern er hat es für uns gemacht und es offenbart sich immer mehr. Jetzt ist noch vieles verborgen, man sieht es nicht so, aber es ist wichtig, wie wir leben, wie können wir denn leben, hat Francis Schaeffer gesagt, aber wir können leben zur Ehre Gottes und sein Leben kann Gestalt, kann Auswirkungen haben, hat Auswirkungen auf unsere Umgebung. Es ist ja sehr, sehr spannend, wie Petrus dann auch schreibt. In Vers 22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also das ist da noch eine Herausforderung. Habt eure Seelen, dass wir im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander lieb. Also ohne Heuchelei, ohne Schauspielerei. Und wir sollen wirklich unsere Brüder einander lieben. Nicht nur freundlich und zurückhaltende Höflichkeit, sondern echte Liebe. Und das ist manchmal auch eine Herausforderung. Wir können eine Herausforderung sein für einander manchmal. Oder eben, es ist auch so, dass man nicht immer das letzte Wort haben muss. Oder und alles fängt auch an in Gedanken. In einem Lied haben wir das auch gesungen. Alles fängt in Gedanken an. Da beginnen schon die Sünden zu wachsen. Und das soll sich mehr und mehr ausformen, wie es Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 8. Da schreibt er, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Also wir sollen unser Denken füttern mit Gutem und das wird unsere Taten dann auch werden entsprechend sein. Und so sollte die Reihenfolge sein. Wir müssen immer wieder den richtigen Input geben, damit das Richtige auch rauskommt. Uns formen lassen vom Wort Gottes, uns bestimmen lassen, nicht durch Traditionen, durch Bindungen aus der Vergangenheit. Manches Mal muss es auch schon sein, dass gewisse Dinge auch aufgearbeitet werden müssen, weil es schwierigere Dinge gibt in seinem Leben, auch in der Vergangenheit, in der Familiengeschichte oder was immer, da gibt es ganz schwierige Sachen. Aber dann kann man das machen und angehen, also durch die Hilfe von anderen Geschwistern, indem man zum Beispiel Seelsorge in Anspruch nimmt. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns davon gefangen nehmen lassen. Gott möchte nicht, dass wir die Schuld auf andere abschieben und sagen, der ist schuld und deswegen bin ich so. Aber wir wissen alle, dass das am Ende nicht hilfreich ist, sondern das Christenleben ist ein Weg der Freiheit, der Reife, der Verantwortlichkeit. Und dann wird sein Leben, Jesu Leben, in unserem Leben Gestalt annehmen, so wie Petrus es gedacht hat. Er hat selber die Erfahrung gemacht, also wie es ist zu versagen, sogar schlimm zu versagen. Aber dennoch hat er Gottes Gnade erfahren und hat es erlebt, dass Gott ihn als Werkzeug hinterher auch gebraucht hat. Und das möchte Gott tun, auch in unserem Leben. Ich möchte euch vielleicht noch ein kurzes Update geben. Ich habe euch ja immer wieder erzählt von dem Alpha-Kurs, den wir auch in unserer Gemeinde durchgeführt haben im Frühjahr dieses Jahres. Und jetzt läuft seit ein paar Wochen auch, haben wir einen Beta-Kurs praktisch. Und da sind auch 10 Teilnehmer vom Alpha-Kurs, die auch daran teilnehmen. Und Denn das machen wir zusammen mit einem Buch, diesen Alpha-Kurs, wo jeder auch seine Leseaufgaben zu Hause hat. Und dann, wenn man zusammenkommt, bespricht man das gemeinsam, was man gelesen hat. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, auch die Entwicklung in Menschen, wie ja, sich Leben auch verändert hat, Denkweisen auch verändert haben, aber eben wie zum Beispiel auch das, was man ja Jahrzehnte für richtig gehalten hat, auch nicht so einfach so überwunden werden kann, sondern auch wachstümlich ist. Und Gott möchte uns wirklich auch das Wollen, das Vollbringen geben in unserem Leben, eben zu seiner Ehre zu leben. Das wird er auch tun. Amen.